Zusammenleben ist nicht so einfach. Selbst mit denen und manchmal ganz besonders mit denen, die uns nahestehen, die uns sogar herzlich nahestehen. Und es gibt nicht wenige Menschen, die der Meinung sind, ach, allein komme ich besser zurecht. Dann muss ich mich nicht mit anderen auseinandersetzen. Das ist bei manchen so auch ein Lebensentwurf. Allein bin ich mir genug, allein komme ich besser klar. Aber Isolation ist für uns Menschen keine Lösung und auch nicht gut. Wie belastend Isolation sein kann, das haben wir in den noch nicht lange zurückliegenden Jahren der Pandemie gerade erst hautnah erfahren. So sehr wir uns manchmal aneinander reiben, wir Menschen, wir können nicht ohne einander. Wir sind auf Beziehung angelegt, wir sind auf Zusammenleben angelegt. Genauer gesagt, wir sind vom Schöpfer her als Beziehungswesen angelegt. Gott hat uns als Menschen dazu erschaffen, in Beziehung zu leben. In Beziehung zu ihm und in Beziehung zu anderen Menschen. Und in dem deutschen Wort Beziehung steckt das Wort ziehen. Es hat was mit einem Zusammenhang, aber auch mit einer Verbindung zu tun, mit einem wechselseitigen Verhältnis. Da wirken nicht nur Kräfte aufeinander, sondern auch aneinander. Es geht um Ziehen, um Bezugnahme. Und das drückt wirklich wunderbar aus, dieses deutsche Wort Beziehung, dass wir in einer Wechselwirkung zueinander stehen. Jemand hat mal den Satz geprägt, niemand ist eine Insel. Und selbst die, die unter uns am introvertiertesten sind, die so gar nicht so viele andere Menschen brauchen, brauchen trotzdem Beziehung. Vielleicht nicht so viel Beziehung oder nicht so umfangreich Beziehung wie die Extrovertierten, aber wir alle brauchen Beziehung, wir alle leben von Beziehung. Das gilt für unser normales zwischenmenschliches Zusammenleben genauso wie für das Zusammenleben in der Gemeinde. Wir Menschen, wir brauchen Beziehung und Gemeinschaft auch als Christen, ja. Und Christsein ohne Gemeinschaft geht nicht gut. Und Christsein ohne Gemeinschaft geht auf Dauer wirklich nicht gut. Nun hat so dieser Schwerpunkt, die Betonung von individuell sein oder ja, sich selbst ausleben, sich selbst verwirklichen, auch seit vielen Jahrzehnten sich in kirchlichen und gemeindlichen Kreisen breit gemacht, zumindest in der westlichen Welt. Und sehr oft, und ich finde viel zu oft, für mich erschreckend oft, begegnet mir von anderen Christen eine Haltung, die so aussagt, mit Worten oder auch indirekt, mein Jesus und ich, mehr brauche ich nicht. Und leider höre ich dann auch oft ausdrücklich von Christen den Satz, ich brauche niemanden, außer Jesus natürlich. Und ja, es stimmt, das Leben mit Jesus, das geschieht zunächst in der Verantwortung jedes einzelnen Christen, jedes einzelnen Jesus-Nachfolgers vor unserem Herrn. Das stimmt. Aber nach dem Willen dieses Herrn soll unser Leben im Beziehungssystem Gemeinde stattfinden, wenn wir Christen sind. Und ich habe es vorhin gerade gesagt, für jeden Menschen, egal ob Christ oder nicht, ist trotzdem diese Beziehungsnotwendigkeit in uns reingelegt, weil wir Geschöpfe Gottes sind. Und ja, über dieses Beziehungssystem Gemeinde und in diese Gemengelage Gemeinde finden wir den schönen Text von Paulus hineingeschrieben, den er im ersten Jahrhundert nach Christus, also gar nicht lange nachdem Jesus auf dieser Erde gelebt hat, an eine Gemeinde geschrieben hat, die echt Probleme hatte. Die hatte Probleme mit vielem, vor allem auch mit den Beziehungen untereinander. Und dieser Brief, in dem wir diesen wunderschönen und auch sehr bekannten Text lesen können über die Liebe, in dem steht auch ganz am Ende sozusagen im Schlusswort unsere Jahreslosung, die es schon das ganze Jahr begleitet, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Paulus schreibt da an Menschen, die eng mit Jesus verbunden waren, die aber wirklich große Probleme mit ihren Beziehungen hatten. Und er schreibt ihnen diesen wunderschönen Text über die Liebe, wohl wissend, dass Liebe schwer ist. Und ich möchte ihn einfach nochmal lesen, auch wenn er bekannt ist. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besäße und einen Glauben, der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um berühmt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Beziehung braucht Liebe. Überall da, wo Menschen in Beziehungen leben, da gibt es Potenzial für ganz viel Gutes, für hervorragend Gutes, für Wunderschönes. Es gibt aber genauso Potenzial für Dinge, die schmerzhaft und zerstörerisch und katastrophal sind. Das sehen wir nicht nur tagtäglich in den Nachrichten, das merken wir wirklich auch oft tagtäglich, wenn wir nur auf die Straße gehen. Wir alle sind Originale von Gott als Originale auch erschaffen. Aber genau das führt im Zusammenleben oft zu Komplikationen. In unseren Beziehungen ziehen wir oft aneinander und manchmal zerren wir grob aneinander und manchmal bis zur Zerreißprobe. Und allzu oft erleben wir, dass unsere Beziehungen eben dieses Tauziehen, diese Zerreißproben nicht aushalten. Und damit Zusammenleben überhaupt funktioniert, hat Gott uns die Fähigkeit zu lieben geschenkt, ins Herz gelegt. Wenn wir in unseren Beziehungen bis zum Zerreißen aneinander zerren, hilft gegen das Zerreißen der Beziehung nur die Liebe. So wie wir sie eben von Paulus beschrieben gehört haben. Wir haben in diesem Jahr, Claudia hat es schon gesagt, schon in zwei anderen Gottesdiensten über diese Definition von Liebe nachgedacht. Was Liebe ist und was Liebe nicht ist. Und warum eine solche Liebe revolutionär ist. Und heute im dritten und letzten Teil dieser Miniserie soll es um das Alles der Liebe gehen. Und vielleicht, wahrscheinlich ist uns gerade beim Lesen dieses Textes, beim Hören dieses Textes bewusst geworden, dass hier von keiner Liebe die Rede ist, zu der wir so einfach fähig sind, die so aus uns raussprudeln würde. Und es ist auch nicht, auch das hat Claudia vorhin schon gesagt, nicht in erster Linie das Gefühl der Liebe gemeint oder so die Romantik der Liebe, dass dies uns so warm ums Herz werden lässt und die so schön ist und bei der wir uns so wohlig fühlen. Auch gut, aber nicht das, wovon Paulus hier in erster Linie schreibt. Paulus schreibt hier von einer Liebe, die ihren Ursprung in Gott hat und die nur Gott uns schenken kann. Ein anderer Briefeschreiber des Neuen Testaments, der Evangelist und Apostel Johannes, drückt es so aus. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und was für eine Liebe das ist, das sagt Jesus selbst. Er sagt, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott ist in seinem Sohn Jesus zu uns Menschen gekommen, damit wir sein Leben haben können. Und wer sich auf dieses Leben, auf diese vertrauensvolle Beziehung mit Jesus einlässt, In dessen Leben soll und wird auch die Liebe Jesu zur Auswirkung kommen. Deswegen heißt, im Sinn Gottes zu lieben, auch so zu lieben, wie Paulus das hier beschreibt. Und damit kommen wir zu unseren heutigen letzten Versen. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Und ich will ganz kurz die einzelnen Aspekte davon ein klein wenig erläutern. Liebe freut sich an der Wahrheit oder mit der Wahrheit. In dem Text vorhin hieß es, Liebe freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe freut sich, wenn Wahrheit geschieht und praktiziert wird, wenn Wahrheit gelebt wird, wenn Wahrhaftigkeit auch gelebt wird, wenn die Wahrheit an den Tag kommt, mitten unter Lüge, wenn die Wahrheit siegt. Wahrheit ist ein unaufgebbarer Aspekt von Liebe. Aber da steht auch, Liebe erträgt alles. Wir können das, was im Zusammenleben so schwer ist, ertragen. Und wir sind aufgerufen, es zu ertragen. Nicht schweigend oder zähneknirschend, sondern in dem Bewusstsein, dass vor allem und zuallererst Gott uns trägt und dass Jesus die Sünde von uns allen getragen hat. Deswegen kann Liebe ertragen. Und Paulus sagt, Liebe erträgt alles. Und dann sagt er auch, Liebe glaubt alles. Und ja, natürlich nicht das, was offenkundig unwahr ist. Ich meine, er hat ja immerhin angefangen mit dem Satz, Liebe freut sich an der Wahrheit. Ja? Aber Liebe gibt einen Vertrauensvorschuss. Und die erste Reaktion von Liebe soll nicht Misstrauen sein, sondern Wohlwollen. Zuerst mal nicht das Schlechte von dem anderen annehmen, sondern Gutes. Und dann sagt Paulus, Liebe hofft alles. Liebe hört nicht auf zu hoffen und zu erwarten, dass Gottes Liebe und Gottes verändernde Kraft auch in dem anderen zum Ziel kommt. Ja, da, wo Beziehungen wirklich kompliziert sind, wo Liebe schwer ist, wo Liebe uns, wir haben es auf dem Startbild vielleicht noch in Erinnerung, wo Liebe uns so auf die Knie treibt, wo wir nicht mehr weiter wissen. Da hört Liebe nicht auf zu hoffen. Liebe hört nicht auf zu erwarten, dass Liebe, dass Gottes Liebe und Gottes verändernde Kraft auch in dem anderen zum Ziel kommen. Jemand schrieb mal, die Liebe hofft, dass Gott Gutes aus Bösem hervorbringen wird und dass alles Übel dieses Lebens am Ende im Triumph des Guten aufgeht. Und deswegen sagt Paulus, Liebe duldet alles. Und das ist hart. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, Liebe ist schwer. Und Paulus ruft uns an, auf dann zu lieben, wenn Liebe schwer ist. Besonders dann. Liebe duldet alles. Liebe hält bis zum Ende durch. Mit dem unerschütterlichen Vertrauen auf Gottes Güte. Auch unter allen Verfolgungen und Anfechtungen dieses Lebens. Das ist schwer. Um nicht zu sagen, wenn man es aus sich selber machen müsste, dann ist es unmöglich. Und wenn man drüber nachdenkt, und natürlich kann ich in so einer kurzen Zeit diese einzelnen Aspekte nur anreißen, aber dieses alles, das hat auch natürlich Grenzen und Vorbedingungen sozusagen. Dieses alles der Liebe, das hat natürlich seine Grenzen in dem, was offenkundig gegen Gottes Wort und Gottes Willen geht. Und dieses alles der Liebe, das denken wir uns nicht selber aus, sondern Es kommt aus dem Vorbild, was Jesus uns gegeben hat, der uns bis in den Tod geliebt hat und der uns durch seinen Tod von der Macht der Sünde frei geliebt hat. Und nicht Paulus sagt das, sondern Jesus sagt das, wie umfassend diese Liebe ist, die er uns vorgelebt hat und mit der er uns ausstatten will. Wir sollen Gott lieben, wir dürfen Gott lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und dann dürfen wir die Menschen lieben in unserer Umgebung, mit denen wir so tagtäglich zu tun haben, in engen und nicht so engen Beziehungen. Jesus sagt, den Nächsten lieben wie sich selbst und zitiert damit aus dem alten israelischen Gesetz. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter und verlangt irgendwie auch das menschlich Unmögliche von uns, wenn er sagt, liebt eure Feinde. Das ist das alles der Liebe, das Jesus uns auf den Weg gibt. Und dieses alles der Liebe ist vor allem aber erst einmal die Einladung Jesu an mich, so zu leben und so zu lieben. Das ist eine Einladung Gottes, es ist eine Einladung Jesu. Und es ist nichts, was ich unbedingt als Forderung an andere Menschen stelle. Es geht um mein Herz und wie ich mit anderen lebe. Es ist kein Forderungskatalog, jetzt geh mal so mit mir um. Und dieses alles der Liebe ist ein lebenslanges Übungsfeld. Solange wir auf dieser Erde sind und mit Menschen zusammenleben, solange müssen wir an dieser Liebe und an diesem alles der Liebe üben. Und ich möchte schließen mit einem ermutigenden und wunderbaren Bild, wie solche Liebe aussieht. Nee, noch nicht. Noch bin ich nicht fertig. Mit einem wunderbaren Bild, wie solche Liebe aussieht, die sich an der Wahrheit freut, die alles erträgt, die alles glaubt, alles hofft, alles erduldet und niemals aufhört. Und das ist ein Bild, das Jesus selbst in einem Gleichnis gemalt hat. Und die meisten von uns könnten es kennen. Steht im Lukas-Evangelium in Kapitel 15, wer es nachlesen möchte später. Jesus erzählt, ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagt zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen den Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben, und er durfte die Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich, und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. So liebt Gott uns. Und das ist die Liebe, die er uns schenkt, damit wir sie an andere weitergeben können. Das ist eine Liebe, die keine Abstriche von der Wahrheit macht. Der Sohn hat Mist gebaut und er gibt es zu. Ja, ich habe gesündigt. Und es ist eine Liebe, die wirklich erträgt und duldet auch schlimme Beleidigungen. Auch eine Beleidigung, die indirekt sagt, es wäre mir lieber, wenn du schon tot wärst. Was anderes ist es, wenn da der Sohn sagt, ach ja, zahl mir mein Erbe jetzt schon aus. Und das ist eine Liebe, die alles glaubt und alles hofft. Die Liebe des Vaters. Sie glaubt und hofft, dass der Sohn tatsächlich zurückkommen wird, auch wenn es überhaupt nicht danach aussieht. Und er hält Ausschau nach dem Sohn und er läuft ihm mit offenen Armen entgegen. Und ja, es ist auch eine Liebe, die so diesen Vertrauensvorschuss gibt. Er steckt dem Sohn den Siegelring an den Finger und gibt ihm neue Kleider. Er setzt ihn in seine Rolle als Sohn wieder ein, ohne zu wissen, ob der Sohn nicht wieder Mist baut. Es ist die Liebe des Vaters, die alles glaubt und alles hofft. Das ist die Liebe, mit der Gott uns liebt. Und deswegen ist es gut, wenn wir nicht vergessen, wir alle sind, wir alle waren, je nachdem, der verlorene Sohn, der weggelaufene Sohn. Und Gott freut sich mit großer Freude über unsere Umkehr. Er freut sich mit riesiger Freude, mit offenen Armen, wenn wir zu ihm kommen, zu ihm zurückkommen. Und Gott sieht in uns schon das, sieht jetzt schon in uns das, was er aus uns machen will. Und wenn Gott uns so sieht, dann sollten und dann dürfen wir von ihm lernen. Wir dürfen von ihm lernen, für andere den gleichen Blick zu entwickeln, mit dem Gott uns sieht. Liebe ist alles und Liebe hört niemals auf. Amen. Aber nach dem Amen geht es weiter. Oder vielleicht auch erst richtig los. Ich habe ein paar Gedanken mitgebracht, ein paar Fragen, die vielleicht hilfreich sein können, dem ein bisschen nachzugehen, heute noch oder in den nächsten Tagen. Die erste Frage und vielleicht auch die wichtigste Frage ist, habe ich Gottes rettende Liebe durch Jesus persönlich erlebt? Und fallen mir Menschen ein, die mir auf meinem Glaubensweg mit Gottes Liebe begegnet sind? Aber auch, wenn ich an die Menschen in meiner Umgebung denke, bei wem fällt es mir gerade schwer, ihn oder sie zu lieben? Wer braucht vielleicht von mir so einen Vertrauensvorschuss der Liebe? In welcher meiner Beziehungen habe ich besonders die Hoffnung der Liebe nötig? Und wo brauche ich das Durchhalten und das Ertragen der Liebe? Weil wir eben nicht selber zu dieser Liebe fähig sind, dürfen wir Gott darum bitten, dass er uns hilft. Und vielleicht kann uns ein kurzes Gebet helfen, mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen. Gott, bitte hilf mir zu lernen, die Menschen in meinem Leben auch dann zu lieben, wenn Liebe schwer ist. Hilf mir, deine Liebe zu lernen, die alles erträgt. Alles glaubt, alles hofft, alles erduldet. Und bitte hilf mir, dass ich für andere ein Wegweiser der Liebe hin zu dir und hin zu deiner Liebe sein kann.